Hop.
Das ist eine Geschichte von Beduinen, also aus einer anderen Kultur. Zwei junge Menschen, zwei junge Männer, die miteinander in Streit geraten sind. Und der Streit ist so heftig geworden, dass die angefangen haben, aufeinander loszuschlagen. Und blöderweise ist einer dabei gestorben. Und er lag dann tot auf der Erde und der andere, dem ist voll der Schreck in die Glieder gefahren und er ist gerannt. Er hat auch gemerkt, dass er beobachtet worden ist und dass schon Leute hinter ihm herrennen. Und als er so ein Stück gerannt ist, ist er stehen geblieben und hat überlegt, was mache ich hier eigentlich? Ich kann nicht wegrennen, die finden mich überall. Und er überlegt, was er machen kann. Und seine einzige Möglichkeit ist, dass er zu dem Häuptling oder zu dem Stammesführer geht und ihn fragt, was zu tun ist und ihn bittet um Gnade, um gerechte Gerichtsverhandlungen. Weil er weiß, wenn der Mob ihn da erwischen würde, die würden ihn sofort umbringen. Also ist er bei Nacht und Nebel geschlichen zu diesem riesen, schwarzen, großen Zelt von dem Stammesführer und ist da, hat geklopft oder ist dann reingegangen und hat die ganze Geschichte, ja, fast atemlos die Geschichte erzählt und war ganz betroffen. Und der Stammesführer hat gemerkt, dass es ihm wirklich richtig leid tut und dass er das nicht wollte, was da passiert ist. Und er sagt zu dem jungen Mann, pass auf, du sollst unter meinem Schutz stehen. Du sollst eine gerechte Verhandlung bekommen. Am nächsten Tag, als die Sonne aufgeht, da versammeln sich schon die Menschen vor dem Zelt. Es hat sich mittlerweile rumgesprochen, wo dieser junge Mörder Unterschlupf gefunden hat. Und die Leute rufen schon und brüllen, er ist ein Mörder, er hat jemand umgebracht. Und der Stammesführer sagt, dieser Mann, der steht unter meinem Schutz. Und die Rufe sind nur noch lauter, Mörder. Und dann ruft einer, weißt du eigentlich, wen er umgebracht hat? Deinen Sohn. Und dann merkt man, dass dem Stammesführer auf einmal alles entgleist und sein Kopf nach unten sinkt. Sein Sohn ist gestorben. Und wenn er das gewusst hätte. Und jetzt merkt man, wie es in ihm arbeitet und alles ist still und alles wartet auf seine Reaktion. Und alle erwarten Gerechtigkeit, nämlich sofort den Tod von diesem Mann. Und der Stammesführer, der guckt nach einiger Zeit nach oben und guckt nach rechts auf den jungen Mann und sagt, dann soll er mein Sohn sein. Und ihm soll alles gehören, was mir gehört. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich passiert ist. Ich habe die gelesen, habe mir gedacht, so ein Quatsch, sowas passiert niemals. Und dann ist mir eingefallen, doch, sowas ist doch passiert. Genauso hat Gott das mit uns gemacht. Er hat uns angenommen und sein Sohn ist gestorben. Das ist Gottes Barmherzigkeit, die uns überhaupt nicht in den Kopf rein will. Gottes Barmherzigkeit ist so grenzenlos und so unbegreiflich, dass wir es nicht verstehen können mit unserem Verstand. Es ist unverständlich, unlogisch, vielleicht sogar ungerecht. Ich möchte euch den Bibeltext vorlesen und die Geschichte, die ich euch erzählt habe, die war eigentlich die perfekte Vorbereitung darauf. Da heißt es in Lukas 6, werdet, ich füge ein, genauso barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist übrigens die Überschrift über diesen Text. Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Es gibt im Alten Testament, da erkläre ich ganz kurz nur, schiebe ich ein, gibt es zwei Stellen, die dieses wie euer Vater oder wie Jahwe drin haben. Das eine ist in Lukas 19, Vers 2, ganz bekannt. Werdet heilig oder seid heilig, wie Jahwe euer Gott heilig ist. Und die andere Stelle, ich glaube, sie steht im Jesaja, seid barmherzig, wie euer Gott voller Erbarmen ist. Und Jesus greift sich jetzt nicht die Heiligstelle raus, sondern er nimmt diese Jesaja, die Erbarmenstelle. Und jeder Jude, der das liest, weiß, dieser Satz, der hat Gehalt, werdet barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist. Urteilt nicht über andere und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu verurteilen, oder es wird euch ebenso ergehen. Wenn ihr anderen vergebt, wird euch auch vergeben werden. Wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt in einem vollen, ja überreichlichen Maß zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Was ich jetzt weggelassen habe, ist das, was da noch kommt. Da kommen verschiedene Bildreden, unter anderem das, warum seht ihr eigentlich den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken in eurem eigenen Auge, den seht ihr nicht. Das, was wir gerade gesehen haben im Anspiel. Als ich den Text gelesen habe, habe ich mir gedacht, auch ein schöner Text, der gefällt mir gut. Ich hatte sofort verschiedene Leute im Kopf, wo ich gedacht habe, das ist genau der Text für die. Das ist genau perfekt. Wenn die das mal hören würden, dann könnte sich mal was verändern. Ja? Dann würden die mal ein bisschen weicher werden. Dann würden die mal ein bisschen herzlicher werden. Dann hätten die mehr Erbarmen. Dann würden die sich vielleicht auch selber mehr annehmen können. Und ich habe verschiedene Leute gedacht, das ist ein schöner Text genau für die. Genau, das ist ein Text für die anderen. Das ist schön an dem Text. Es gibt so Texte in der Bibel, liest man, denkt, ah, es ist schön für die anderen. Kennt ihr eigentlich Herrn Tukur? Nein, noch nie gehört? Das ist eine Fantasiegestalt aus Jim Knopf und der Lokomotivführer. Und die reisen ja da durch die Welt, Jim Knopf und sein Lukas. Und dann kommen sie auf so eine Insel und sehen einen Mann. Und dieser Mann heißt Herr Tukur und der hat eine ganz besondere Eigenschaft. Das ist nämlich ein Scheinriese. Das ist sehr interessant. Wenn man ganz nah an dem dran steht, dann ist der vielleicht so, dann geht er mir vielleicht so bis zur Brust so. Also ein relativ kleiner Mann eigentlich, ja, mit so einem Bart und so, schon älter. Und der Herr Tukur, bei dem ist es so, je weiter ich weggehe von ihm, desto größer wird der. Also jetzt ist der schon genauso groß wie ich. Ja, wenn ich noch weiter zurückgehe, ist der schon, jetzt ist schon Kopf größer als ich. Und wenn ich jetzt noch ganz weit zurückgehe, dann geht der schon bis zur Decke. Also von weitem, wenn man mit dem Schiff da an die Insel ranfährt, dann denkt man sich, da wohnt ein Riese und alle haben Angst vor diesem Herrn Tukur. Und daran muss ich denken, weil so ähnlich ist es mit den Fehlern und mit den Schwächen der anderen. Ich habe so den Eindruck, je weiter wir weg sind, desto größer sind die. Und desto mehr merkt man, oh, schau mal bei dem, was da alles und ist ja furchtbar, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also der hat ja richtig zu kämpfen und der wird ja niemals fertig mit seinem ganzen Zeug. Je weiter wir weggehen, desto mehr denken wir der andere. Ja, der ist so fehlerhaft und so schuldig und so sündig und ganz schwieriger Mensch. Wenn wir näher gehen würden, dann würden wir merken, so ganz viel anders als in meinem Leben ist es gar nicht. Vielleicht hat der ein bisschen schwierigere Umstände, aber letztendlich, also so ein schlechterer Mensch als ich ist es nicht. Und es ist so eine Strategie, ja, man geht weg von Menschen, man entfernt sich, man baut so Mauern auf und man kann dann sagen, oh, mit dem kannst du ja gar nichts zu tun haben wollen, weil das ist ja ein ganz schwieriger Zeitgenosse. Ja, in dem Text geht es leider nicht um die anderen, sondern es geht um mich. Es geht um mich. Jesus malt mir etwas vor Augen. Und zwar malt er mir vor Augen, dass ich ein Mensch bin, der gerne misst und der gerne schätzt. Und das möchte ich euch an einem Beispiel mal deutlich machen. Also das ist hier so eine, hier ist eine Milliliter-Anzeige drauf und also bei 20 Grad, das ist wichtig, bei 20 Grad, jetzt sind da 700 Milliliter drin. Und wir sind Menschen, wir haben alle unsere Messlatten und unsere Skala, die haben wir über Jahre hin entwickelt. Also die Skala, die ist auch teilweise unter Schmerzen entstanden, das war nicht einfach, ja. Aber wir haben geguckt, dass wir das normen und eichen und wir haben eine sehr gute Einschätzung von Menschen, von Dingen, von Erlebnissen, von dem, was wir halt so mitkriegen. Und wir brauchen das ja auch. Wenn wir nicht urteilen, wenn wir nicht schätzen, wenn wir nicht messen, dann könnten wir ja überhaupt keine Aussagen über andere, über uns, über die Welt treffen. Dann wüssten wir ja gar nichts. Dann würden wir ja nur schwimmen. Also wir brauchen diese Skala und die ist sehr gut. So, diese Skala, die wenden wir jetzt an, zum Beispiel auf Menschen. Und darum geht es Jesus in dem Text. Ihm geht es darum, wie beurteilen wir Menschen, wie beurteilen wir andere. Und ich möchte es euch an einem Beispiel deutlich machen. Also, das hier ist der andere. Das hier ist meine Wertschätzung, meine Aufmerksamkeit, mein Vertrauensvorschuss. Meine Barmherzigkeit. So, 700 Milliliter ist schon mal drin, also ich bin prall gefüllt. Mal gucken, wie viel der andere von mir kriegt. Jetzt treffe ich jemanden, ich mache jetzt ein Beispiel, das ist so ähnlich schon mal passiert, aber nur so ähnlich, also irgendwie auch wieder frei erfunden. Ich treffe jemanden auf einer Hochzeit. Wir begegnen uns, ist ein anderer Mann, der ist so alt wie ich vielleicht und irgendwie sieht er ganz sympathisch aus. Gehen wir mal 100 Milliliter Vertrauensvorschuss. Ja, lieber ein bisschen weniger als zu viel. So, jetzt unterhalten wir uns. Er erzählt mir, er ist Franke. Ja, können wir schon 200 fast jetzt. Wir unterhalten uns, wo er so herkommt. Wir verfallen in einen fränkischen Dialekt. Das ist ein wahres Gedicht. Dann frage ich ihn. Ach so, ja. Dann merke ich ganz schnell, dass er was an sich hat, was so ein bisschen überheblich ist. Er ist so irgendwie sehr stolz. Da hole ich mir wieder was zurück, weil das mag ich nicht so gern. Das ist irgendwie, fällt mir schwer. Dann frage ich ihn, was er beruflich macht. Und er erzählt, er hat eine Firma gegründet, schon vor Jahren, mit 25. Mit 25? Da bin ich schon ein bisschen neidisch. Da hole ich mir ein bisschen was zurück. Er macht irgendwas mit Internetgeschäften. Ich habe keine Ahnung davon. Für mich klingt das völlig dubios. Ich vermute, dass es ein Geschäftsmann ist, der ziemlich rücksichtslos ist, der Geld macht auf Kosten anderer. Das finde ich blöd. Ist mir irgendwie unsympathisch. Er fragt mich, was ich so beruflich mache. Ich versuche sie mir zu erklären. Er sagt, aha, das ist ja spannend. Was ich höre ist aber, damit kann ich nichts anfangen. Und er sagt scherzhaft, ah ja, da musst du ja nur an einem Tag in der Woche was arbeiten. So. Und lacht dabei. Jetzt fühle ich mich doch sehr angekratzt. Ich kann mich aber noch sehr gut beherrschen, versuche mich langsam aus dem Gespräch zurückzuziehen, weil ich ans Buffet muss oder irgendwas machen muss und bin froh, wenn ich da raus bin. Und es kommt noch so ein bisschen zum Wortwechsel und es kommt noch mal zu einem Hin und Her, aber letztendlich irgendwann pendelt sich das Ganze dann ein, also bei dem Menschen leider. Ich habe nichts gegen ihn, nicht, dass ihr denkt, aber ich will auch nichts mit ihm zu tun haben. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel für, wie wir manchmal messen und schätzen. Und es war jetzt ein bisschen scherzhaft. Und doch ist es ja so, dass wir so versuchen einzuteilen und Menschen, vor allem Menschen in Schubladen zu stecken, in Kategorien einzuordnen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt habe ich diesen Menschen hier, den habe ich ja gerade erst kennengelernt. Jetzt stell dir mal vor, ich kenne den Menschen schon sehr lange oder ich bin mit ihm in der Gemeinde. Dann ist es so, dass sich ja dann doch irgendwann pendelt sich das hier ein, dann gibt es einen gewissen Pendelstand. Wenn er in der Gemeinde ist, hat man natürlich schon mal auch einen Vertrauensbonus. Aber es pendelt sich dann irgendwann so ein, dass man sagt, okay, das sind jetzt 200, bisschen, ja, knapp 200 Milliliter. Wie gesagt, lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Und das ist jetzt relativ konstant, das ist relativ fix, diese 200 Milliliter. Das ist jetzt mein Maß, da ändert sich auch nicht mehr viel. Also nur noch tröpfchenweise oder Verdunstungen. Zum Ungunsten der anderen, des anderen. Ja, aber so sind wir Menschen, die urteilen, die messen, die schätzen. Und Jesus weiß das. Und es ist ja auch nicht schlecht. Jesus hat uns ja so gemacht. Warum sind wir denn so, dass wir alles verstehen wollen und einteilen und messen und schätzen? Das Problem ist ja gar nicht, dass wir unsere Pegelstände haben oder unser Maß. Das Problem, das Jesus manchmal hat, ist, dass unser Maß so eng kalkuliert ist, dass es unser Maß ist. Es ist nicht sein Maß, das wir da anlegen. Er hätte ein ganz anderes Maß. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis, der war ein Kirchgänger und ein scharfsinniger Beobachter der Kirche. Ich finde es interessant, weil er festgestellt hat, dieses Phänomen des Messens und Schätzens, diese Neigung, verurteilen und richten zu sein, die gibt es unter Christen häufiger als unter Nichtchristen. Also seine Beobachtung ist jetzt nicht empirisch gestützt, aber er schreibt, es gibt unter Christen öfters einen negativen Geist, einen Geist der Aburteilung, eine richtende Gesinnung. Diese Haltung befindet sich eher innerhalb als außerhalb der Kirche. Was ja seltsam ist. Man könnte ja vermuten, dass innerhalb der Kirche eigentlich dieser Geist der Ablehnung, der Verurteilung eher geringer ist. Weil da Christen zusammenkommen, die Gott kennen. C.S. Lewis nennt diesen Umgang miteinander oder dieses Messen, dieses Urteilen, nennt er christliche Grausamkeit. Das ist hart. Wir Christen haben ja auch so unsere Maße und wir Christen können unsere Maße auch manchmal sehr gut biblisch begründen und können ja auch sagen, warum das jetzt genau so ist und warum das Maß sogar auch noch biblisch ist. Ja, diese Pegelstände sind uns sehr wichtig. Jesus hat ein Problem mit dem Maß, das wir anlegen. Er sagt, ihr messt ja nicht nur, sondern ihr urteilt ja auch. Und aus dem Urteil folgt die Verurteilung. Verurteilt nicht, sagt Jesus hier. Oder es wird euch ebenso ergehen. Und jetzt sagt er ganz im Gegenteil, vergebt. Dann wird euch auch vergeben. Gebt und ihr werdet erhalten. Das Problem mit diesem Verurteilen ist, dass aus jeder Verurteilung folgt eine Strafe oder eine Sanktion. Und Jesus weiß, wenn wir hier unsere Pegel eingependelt haben und wir sagen, das passt jetzt so, dann folgt daraus ein entsprechendes Verhalten dem anderen gegenüber. Und dieses Verhalten, das ist genau eingegrenzt. Ja, wir haben den anderen jetzt in Schubladen gesteckt und wir verhalten uns gemäß den Schubladen. Wir sehen oft gar nicht mehr den Menschen, der dahinter steht und verhalten uns nicht entsprechend dem Menschen, begegnen dem Menschen, sondern begegnen der Schublade, die für uns irgendwie wichtiger ist als der Mensch selbst. Da hat Jesus ein Problem damit, weil Schubladen sind nicht wichtiger als Menschen. Auch wenn wir Schubladen haben, aber das ist genau die Gefahr, die da drin steckt. Und unsere Verurteilungen führen zu einem Verhalten. Zum Beispiel gehe ich Menschen aus dem Weg, weil sie in der Schublade sind, wo ich sage, für mich schwierig, ganz schwierig. Habe ich lieber gar nicht so viel damit zu tun. Oder ich rede nicht mehr mit ihnen. Oder ich block ganz schnell ab, wenn es um gewisse Themen geht, weil ich weiß, das... Ich vermeide vielleicht auch den Konflikt, wo es eigentlich wichtig wäre. Oder ich rede hintenrum, das wäre dann so die böseste Form von Verurteilung. Ich sage, mit dem kannst du eh nicht reden, aber ich erzähle allen anderen, was das für jemand ist. Man redet über jemanden hintenrum, man kritisiert hart. Unsere Maßstäbe sind problematisch, sagt Jesus. So wie wir mit Menschen manchmal umgehen, das ist nicht seine Art. Das entspricht nicht seiner großen Barmherzigkeit. Und Jesus sagt, wie ihr messt, so werdet ihr auch gemessen werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. So wie ihr andere verurteilt, so wird es auf euch zurückfallen. Wenn ihr gerne gebt, dann bekommt ihr auch viel. Wenn ihr ganz wenig gebt, dann kriegt ihr auch wenig. Interessant ist, dass Jesus nicht sagt, wer derjenige ist, der da wieder zurückgibt oder zurückverurteilt oder zurückvergibt oder nicht vergibt. Das sagt Jesus nicht. Das finde ich interessant. Das könnte ja zum einen Gott sein. Er sagt, ja, wenn ich jemand vergebe, vergibt Gott mir auch. Wäre ja logisch. Oder es könnte der andere sein. Ja, so wie ich in den Wald hineinrufe, so ruft es dann wieder hinaus. Wenn ich ein Mensch bin, der gerne vergibt, wenn ich gerne anderen was gebe, dann kriege ich auch immer wieder gerne was zurück. So ist es ja. Ja, messen und schätzen. Ich merke, der andere gibt gerne, dann kriegt er ein bisschen mehr von mir. Ja, dann steigt sein Pegelstand. Oder wer es auch sein könnte, der dann mich zurückliebt oder mir vergibt, das könnte ich sein. Weil das Maß, das ich an andere anlege, das lege ich oft auch an mich an. Und wie ich andere messe, so messe ich mich auch. Und selbst wenn ich dieses Tukur-Phänomen da in Anspruch nehme für mich, dass ich ganz weit weggehe und den anderen beurteile, trotzdem fällt das Urteil über den anderen ja wieder auf mich zurück. Und ich weiß, na, es gibt bei mir schon auch Punkte, da geht es mir ähnlich, aber nicht so wie bei dem. Aber ich verurteile mich auch, es fällt wieder auf mich zurück. Wenn ich anderen nicht gerne gebe, gebe ich mir denn gerne? Das Maß, mit dem ich messe, mit dem werde auch ich gemessen werden. So sagt es Jesus hier. Gottes Maß sieht ein bisschen anders aus. Sein Maß ist die Barmherzigkeit, die so fast schier grenzenlos ist. Und seine Annahme für Menschen, die schier grenzenlos ist. Unser Maß ist dagegen sehr begrenzt. Unser Maß ist oft sehr fest. Da gibt es auch wenig Schwankungen nach oben oder nach unten. Unser Maß ist geeicht. Gibt es keine Veränderung. Und Jesus lädt mich ein, dass ich mich auf ein neues Maß einlasse. Auf sein Maß. Es bringt nichts, wenn ich anfange, da ein bisschen großzügiger zu sein und zu denken, naja, ein bisschen mehr geht schon. Es bringt nichts, wenn ich einfach nur mein Verhalten etwas verändere oder ein bisschen mehr in Richtung Barmherzigkeit gehe. Jesus sagt, das Problem liegt ganz woanders. Das sind jetzt ein paar Verse weiter. Da heißt es, sagt Jesus auch eine Bildrede, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Früchte trägt. Es gibt auch keinen faulen Baum, der gute Früchte trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Also Jesus sagt, so wie der Baum ist, sind die Früchte. Das ist knallhart. Das geht nicht, dass ein guter Baum schlechte Früchte hervorbringt. Oder ein schlechter Baum gute Früchte. Es bringt nichts, wenn wir jetzt anfangen, an den Früchten zu arbeiten und zu sagen, naja, ein bisschen mehr geben wir da mal. Ein bisschen mehr von dem hier Traubensaft. Ja, das ist die richtige Frucht. Jesus sagt, das Problem ist der Baum. Es liegt an dem Baum. Es liegt an den Wurzeln. Es liegt an dem, was da an Fundament, an Material da ist. Es geht letztendlich um unser Herz. Wenn unser Herz gut ist, dann kriegen wir gute Früchte. Wenn unser Herz schlecht ist, kriegen wir schlechte Früchte. Die Frage ist nicht, strengen wir uns an, noch barmherziger zu werden, sondern die Frage ist eine ganz andere. Darf die Barmherzigkeit Gottes mein Leben erreichen? Darf Gottes Barmherzigkeit an mein Herz? Und da tut sich was. Ich hatte lange Zeit selber das Problem und beobachte das auch bei vielen anderen Christen, dass sie Probleme haben, Gottes Liebe anzunehmen. Die sagen, die Liebe Gottes, die kommt irgendwie nicht an mein Herz, irgendwie ist es so weit weg, Gott ist barmherzig, aber irgendwie für mich, wenn ich an Gott denke, das ist mehr so kalt, da habe ich jetzt keine Herzensbeziehung. Und ich glaube, es liegt oft genau an dem, dass wir messen und schätzen und tun und machen, andere Leute einschätzen, damit auch uns selbst, und dass wir uns den Zugang zu Gottes Barmherzigkeit verwehren, dass wir uns gar nicht darauf einlassen können, auf Gottes Maß, das so ganz anders ist als unseres, dass wir unserem Maß viel mehr vertrauen als Gottes Maß. Barmherzig wird der, der Barmherzigkeit empfangen kann. Und das ist genau der Knackpunkt in dem Text. Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Amen.